Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch darum bemüht habt, uns einzuheizen. Das ist ja wie im richtigen Leben, finde ich, ne? Da wollen wir heute im Besonderen, eigentlich ist das Bestandteil jedes Gottesdienstes, gedacht auch als Bestandteil oder als prägendes Element vielmehr jedes Lebens. Und dann kommt man hierher und es ist einfach kalt. Und nicht mal nur äußerlich vielleicht, sondern auch innerlich. Da soll man Gott anbeten und es ist kalt. Ich habe das mal so wahrgenommen, ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gemerkt habt, beim Vater Unser Lied haben wir uns ein bisschen entfernt von dem, wie es gedacht war. Das wäre rhythmisch ein bisschen anders gelaufen eigentlich. Wer das Lied nicht kennt, merkt das ja gar nicht. So wie einer, der uns nicht kennt, auch gar nicht merkt, wie das eigentlich bei uns so mit dem Vater Unser ist. Ja, mit dem, nicht damit, ob wir das Gebet auswendig können, sondern ob wir es inwendig können. Ob das eigentlich unser Anliegen ist. Und das ist mir vor vielen Jahren ja mal so gegangen. Vielleicht habe ich es schon mal erzählt. Da wollte ich in einer meiner stillen Zeiten morgens das Vater Unser in Ruhe beten. Und macht das dann so, wie Martin Luther das empfohlen hat, langsam, dass man auch mal hören kann, was vielleicht von Gott auch zu mir kommt. Und merkte, du bist gar nicht bei der Sache. Du willst das eigentlich gar nicht, dass Gottes Name geheiligt werde, dass sein Reich komme und dass sein Wille geschehe. Und dann bestand die stille Zeit daraus, mit Gott darüber zu reden, was denn eigentlich los ist. Warum da sich in mir etwas sträubt? Weil ich gar nicht vor Augen habe, wie großartig Gott ist und vielmehr mit mir selbst beschäftigt bin. Das ist ja eigentlich Anbetung. Ich bin von Gott begeistert und nicht missachte mal, wie es mir geht, aber das ist mal nicht das Wichtigste. Und vielleicht geht es mir dann sogar anders. Seitdem bete ich jeden Tag das Vaterunser, mitunter gegen mich selber. Extra. Und seitdem habe ich auch einen anderen Blick dafür bekommen, wie Gott uns führt. Der möchte uns ja dahin führen, dass wir dieses Vaterunser von Herzen beten. Jesus hat uns dieses Gebet ja nicht hinterlassen, damit man das runterrappelt. Ja, deswegen kann ich das einfach nicht schnell beten. Vielleicht ist das manchmal im Gottesdienst auch manchmal zu langsam. Ich kann es nicht runterrappeln, das geht nicht. Da ist in mir eine innere Sperre, die sagt, meinst gar nicht, was du sagst. Und dann führt Gott uns in unserem Leben. Also, wenn du das willst, führt er dich. Also, manchmal führt er auch so, aber er zwingt uns nicht. Und wenn du ihm gesagt hast, dass er dein Leben in die Hand nehmen und es führen soll, dann tut er das. Und dann kann Folgendes passieren. Wir sind heute bei einem weiteren Teil unserer Predigtreihe über das Volk Israel. Und haben letztes Mal nun gerade gehabt, wie Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Ja, es war einerseits furchtbar und andererseits großartig. Haben darüber gesprochen, warum Jesus für uns gestorben ist auch. Mit dem Passahlamm damals und so. Und heute geht es weiter. Jetzt ist das Volk also erstmal losmarschiert. Unser Thema heute, wenn Gott dich führt. Drei Teile habe ich da. Erstens, Gott führt dich in die Freiheit. Zweitens, Gott führt dich in Schwierigkeiten. Drittens, Gott führt dich in die Anbetung. Das ist ja unser Thema heute. Gott führt dich in die Freiheit. Wieso sitzt der Beamer eigentlich nicht richtig? Na gut. Wir lesen den Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 17 bis 22 zunächst mal. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, war 400 Jahre vorher. Dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ein berühmter Text. Nun hatte Gott dem ägyptischen Volk unmissverständlich gezeigt, dass er stärker ist. Stärker als der Pharao, stärker als das Volk und vor allem als ihre Götter. Gott führt sie in der Wolken- und Feuersäule. Wenn die Wolke marschiert oder die Säule, dann marschiert das Volk. Wenn nicht, dann nicht. Sie lassen sich von ihm führen. Durch die Wüste wäre das auch sonst ziemlich gefährlich gewesen. Wenn man keinen hat, der sich auskennt oder sagen kann, wann man weitergeht. Wenn man einfach mal irgendwo hingeht. Man braucht auch die richtige Geschwindigkeit. Sie nehmen die Knochen von Josef mit. 400 Jahre vorher hat er ihnen das Versprechen abgenommen. Interessant, diese Knochen haben sie immer wieder daran erinnert, dass Gott das alles schon so geplant hatte. Und dass Gott das im Leben dieses Mannes schon gut gemacht hatte, obwohl das so schlecht aussah. Und nun zog das Volk aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit, Richtung gelobtes Land, Richtung des Landes, in dem Milch und Honig fließt. Unterwegs auf dem Land, in das Land der Träume, in dem das Leben in Freiheit möglich ist. Auf dem Weg in das Land, von dem Gott versprochen hatte, dass es ihr Land sein soll. So geht das ja auch, wenn ein Mensch von Gottes Wort getroffen ist. Wenn jemand merkt, da hat Gott mit mir gesprochen und jetzt bin ich gemeint und gefragt und sich aufmacht und es wagt, Gott zu vertrauen und zu sagen, jawohl, jetzt gehört mein Leben dir, nun mach du daraus etwas. Das kann man machen, wenn man den Wunsch auf dem Herzen hat. Freiheit bedeutet jetzt dann nicht, dass wir im luftleeren Raum herumschweben, sondern dass ich mich frei bewegen kann, weil ich fest verankert bin. Bei Gott. Es gibt in unserer Welt, das ist jetzt zwar eine Behauptung, die man erstmal erleben muss, aber es gibt in unserer Welt ohne Gott, ohne Bindung an Gott keine Freiheit. Weil wir Menschen uns doch immer an irgendetwas anderes hängen. Weil wir unser Leben nun mal nicht selber in der Hand haben. Und dann brauchen wir immer irgendwas und irgendwen, woran wir uns klammern. Und wenn es bloß eine Ideologie ist, eine Idee, und wenn es nur die vom guten Menschen ist oder woran auch immer. Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten. Andere Stimmen, andere Mächte. Das führt am Ende aber nicht in die Freiheit, sondern darin, dass wir dann doch wieder untergeordnet sind und auf jemanden hören müssen. Und zwar oftmals auf das, was in uns selber einfach hoch und hervorkommt. Und dann gar nicht frei macht, sondern gefangen nimmt. Der britische Schriftsteller Charles Kingsley soll einmal gesagt haben, es gibt zwei Arten der Freiheit. Die falsche, bei der einem frei steht, das zu tun, was man tun möchte. Und die richtige, bei der einem frei steht, das zu tun, was man tun sollte. Und mit tun sollte, übersetze ich jetzt mal, ist gemeint, was gut ist. Und die Kraft für das wirklich Gute kommt immer nur von Gott selbst. Das Volk Israel hatte nun erlebt, dass Gott sie befreit, dass er sie rausführt. Und nun waren sie unterwegs, auf dem Weg der Freiheit. So wie ein Mensch, der heute sich von Jesus Christus befreien lässt. Vollkommen ist die Freiheit erst dann, wenn wir mal in seiner Ewigkeit angekommen sind. In dieser Welt gibt es lauter Gelegenheiten, lauter Möglichkeiten, lauter Gefahren, die nach uns greifen, um doch uns wieder zu binden. Um unser Herz gefangen zu nehmen. Und nun entdecken wir, oder können das hier beobachten, dass Gott Umwege führt. Nicht den Weg durch das Land der Philister, das am nächsten war. Das ist jetzt hier so das Mittelmeer, da ist Ägypten, da ist Israel, die Wüste, ja, Golf von Suez, das Rote Meer. Wer so ein bisschen geografisch weiß, wo wir uns befinden, hat es an der Stelle jetzt ein bisschen leichter für einen Moment. Eigentlich wäre in das gelobte Land dieser Weg hier der direkte, richtige gewesen. Nur, da lauerte das Volk der Philister. Warum auch immer Gott nun dachte, die werden für Israel zu einer Gefahr, das bleibt Gottes Geheimnis. Andere Völker waren dann schlichtweg keine Gefahr zu anderen Zeiten. Hier hat er aber den Eindruck, nein, wenn das Volk dafür, dann werden sie jetzt gleich wieder verrückt. Ja, die spielen ja sowieso immer verrückt, meine Leute. Insofern, da gehen wir nicht durch. Ja, dieser Weg wäre von den Ägyptern ziemlich stark bewacht gewesen, wäre auch relativ direkt gewesen. Aber außerdem ist da viel Sumpf. Da wäre man mit so einer Volksmenge schlecht langgekommen, vermutlich. Also, und man weiß gar nicht genau, wo Israel dann langgegangen ist. Auch wo das Schilfmeer liegt und welches von diesen Meeren oder großen Seen, die es hier gab, zum Beispiel, nun das Schilfmeer war, also was hier Schilfmeer genannt, weiß man eigentlich genau gar nicht. Auf jeden Fall geht es Richtung Süden. Und nur wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ob nun hier ganz am Ufer lang oder wie es vielleicht sogar ein bisschen wahrscheinlicher ist, so ein bisschen hier mitten rein schon gleich, das lange, aber man ahnt den Umweg, den das Volk gegangen ist. Ja Mensch, ich kenne das noch von früher, wenn meine Eltern mit mir spazieren gegangen sind. Wie weit ist das noch? Oder bei einer Autofahrt. Immer gehen wir weit. Das war mein Lieblingssatz. Immer gehen wir weit. Das kann einem ganz schön lang werden, so ein Umweg. Kennst du vielleicht aus deinem Leben? Da fragt man sich doch, wieso geht das jetzt so und nicht anders? Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Tja, wer weiß, wovor Gott dich schon bewahrt hat. Ich weiß es nicht, du auch nicht, weiß es nur einer. Aber vielleicht kann man dankbar werden dafür, dass das Leben nicht auf einem anderen Weg gegangen ist, vielleicht sogar auf dem, den wir uns gedacht hätten. Denn wir wissen gar nicht, was uns da geschehen wäre, auf diesem Weg. Das ist so ein bisschen wühlen im Was-wäre-wenn und so. Wir sind ja nicht in Manhattan. Aber das ist trotzdem mal etwas, was wesentlich ist, finde ich, für das Leben mit Gott. Für das Thema Vertrauen. Kann ich das Gott glauben, dass der mit mir den richtigen Weg geht, den Weg, der wirklich in die Freiheit führt? Kann ich mir vorstellen, dass ich nicht auf den Weg in die Freiheit komme, den ich mir gedacht habe, weil ich gar nicht weiß, was in meinem Leben nötig ist, was an mir irgendwie noch so ist, dass es da gar nicht lang gegangen wäre. Schon spannend. Da geht Gott einen Umweg. Aber nicht nur diese Überraschung wartet auf die Menschen, die Gott folgen. Denn als zweites kommt, Gott führt dich in Schwierigkeiten. Auch hier lesen wir einen kleinen Abschnitt, den Rest muss ich erzählen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken. Das haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie, das Volk Israel, taten so. Dazu muss man wissen, dass vermutlich der Ort Pi-Hahiroth in einem Tal lag. Links und rechts Gebirge, vorne das Meer, wo man, wenn man nicht jetzt besonders guter Schwimmer ist, vermutlich nicht durchkommt. Und hinten kommen die Ägypter. Was soll das Volk eigentlich da? Da haben wir es ja wieder mit Gott. Der weiß ja doch nicht, wo es lang geht. Ne? Immer macht er das falsch. Ist doch in deinem Leben bisher auch so gewesen, oder? Das geht ihm doch nun wirklich schief. Irgendwie hat er gerade geografisch die Orientierung verloren. Also man hätte doch fliehen können vor diesem Volk. Da war man tagelang unterwegs. Ja, die Ägypter mussten sich erstmal ein bisschen berabbeln. Der muss erstmal seine ganze Armee da mobil machen. Das dauert ja auch mal ein bisschen. Das sind ja nun keine F-14 da oder so, die man mal heranfliegen lassen kann. Ja, da wäre man doch längst weg gewesen, bevor der kommt. Nein, er führt sie an diesen Ort. Natürlich wäre man nicht weggekommen vor dem Pharao. Mit Pferd und Wagen ist man ja schneller. Vor allem, wenn man so einen Umweg geht. Da führt Gott sie, nein, er sagt, sie sollen gehen dorthin. Ja, nicht nur, er führt sie lang und sie wussten nicht so genau, sondern der sagt, sie sollen an diesen Ort gehen. Da, wo es Schwierigkeiten geben muss. Wo man nicht mehr wegkommt. Wo es drauf ankommt, entweder, und das ist ja in unserem Leben so, ich sage das manchmal auch Leuten, weißt du, in deiner Lage, in der du jetzt steckst, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder es ist jetzt alles vorbei oder Gott lebt. Und das ist jetzt verrückt. Wenn Gott dich führt, dann kannst du dich davor nicht mehr drücken. Du kannst dich davor drücken, vor dieser Entscheidung. Indem du einfach Gott aus dem Ruder läufst. Kannst du machen. Ihm davonlaufen. Mann, ich hatte das neulich gerade als Bild für mich beim Gebeten, dass ich merkte, Matthias, hier und da bist du Gott einfach davongelaufen. Ja, dann entgeht man vielleicht dem Druck. Vielleicht. Wir haben es ja gehört schon, was da auf der anderen Seite wartet. Aber gut, wir denken ja immer, wir haben ja recht. Ja, du kannst auch einfach Gottes Wort missachten. Das geht. Brauchst dich nicht von ihm führen lassen. Muss man nicht. Keiner ist gezwungen. Aber solltest du dich von ihm führen lassen, dann kann das einerseits Wege bedeuten, die an Schwierigkeiten vorbeigehen und andererseits voll rein. Und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, entweder Gott lebt oder es ist vorbei. Das ist schon verrückt. Ja, der Pharao kommt schlichtweg nur auf die Idee, dem Volk überhaupt nachzujagen, weil das so einen Zickzackkurs läuft. Da hat er irgendwo seine Speer, hat das mitgekriegt und dachte, ah, die haben sich in der Wüste verirrt. Machen wir ein bisschen Kleinholz. Tja. Man hat natürlich auch wirtschaftliche Interessen gehabt. Ja, wie kamen wir auf die Idee, die gehen zu lassen? Ja, also vorher wusste er das ganz genau. Aber das ist ja das Verrückte. Ein Mensch, der sich gegen Gott stellt, der verliert ja auch den Blick dafür, was es bedeutet, sich mit Gott anzulegen. Ja, also probiert das einfach nochmal. Schließlich bin ich Pharao, ich bin ja selber Gott. Na, und der wäre gar nicht auf die Idee gekommen, wenn Israel nicht so einen bescheuerten Kurs gegangen wäre. Auch das noch, ja, da lockt man sogar noch den Gegner an. Die Schwierigkeiten, ja, sogar noch, gibt's doch gar nicht. Naja, und dann kommt der Pharao also da mit seiner Heeresmacht, erstmal alles aufgeboten, 600 Wagen und so, alles geholt erstmal. Und dann kommt er und er sieht sie schon und sagt, ja, jetzt haben wir sie in der Falle. Und das Volk sieht's auch. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Es gab mal eine Zeit, da waren sie mal froh darüber, aber na gut. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Ne? Also, die Sklaverei ist so furchtbar. Ne? Das Klagen kam vor Gott, aber nein, wir haben dir ja schon gleich gesagt, wir wollen da bleiben. Es wäre besser für uns, in Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das ist doch verrückt. Das Volk Israel betrachtet jetzt mal die Tatsachen. Man muss ja auch realistisch sein. Ja, vorne das Meer, wer soll da durch? Hinten der Pharao. Tja. Und dann gehen die tatsächlich davon aus, dass sie mit ihren Augen die Wirklichkeit wahrnehmen. Die gehen tatsächlich davon aus, dass sie mit ihren Augen entdecken, was los ist. Und diese Wirklichkeit ist erdrückend. Sie haben keine Chance gegen das ägyptische Heer. Sie haben auch keine Möglichkeit, ihnen im Kampf zu begegnen und sie können auch nicht mehr weg. Das ist die menschliche Wahrnehmung. Da geht nichts mehr. Wenn man sich auf die menschlichen Augen verlässt und auf die Wahrnehmungsorgane. Nun fangen sie an, sich zu beschweren. Natürlich nicht direkt bei Gott. Nicht? Das wagt man vielleicht nicht. Da ist ja noch ein anderer, den kann man ja mal ein bisschen beschuldigen. Ne, haben wir dir nicht gleich gesagt und warum führst du uns hierher? Am Ende war es ja natürlich Gott. Aber das Volk fällt jetzt in Verzweiflung. Sie hängen mit dem Herzen eben doch noch in der Sklaverei. Ja, das ist ihnen so vertraut gewesen, dass es jetzt plötzlich einem so vorkommt, als wäre das doch alles gar nicht so schlecht gewesen. Ja, da hat man sich vielleicht auch auf den Weg mit Jesus gemacht und kommt auf die Idee, ach Mensch, irgendwie ist das ja auch vielleicht doch ein bisschen mühsam und irgendwie stoße ich da dauernd irgendwo an und ach, nehmen wir doch mal wieder was von den alten Wegen. Und jetzt ist das hier fast wie bei der Stillung des Sturms. Jesus sagt, geht ins Boot und er steigt sogar mit ein. Ja, und bist du mit Jesus im Boot und nichts, eine schöne Sonnenscheinfahrt hier bei Kerzenschein oder so, sondern Schwierigkeiten, Sturm. Gott erlaubt sich, Gott zu sein und mit uns umzugehen, wie er es für gut hält, ihr Lieben. Das passt zwar überhaupt nicht in unsere Vorstellung rein, so wie die ganze Bibel eigentlich gar nicht in die Vorstellung von reinpasst, wie wir uns Gott denken, so. Aber Mose hatte inzwischen gelernt, dass seine Augen nicht die ganze Wirklichkeit sehen. 40 Jahre Ägypten, 40 Jahre Wüste, Begegnung mit Gott, an sich selber total gescheitert. Manchmal scheint das nötig zu sein, damit man entdeckt, ich habe die Dinge weder im Griff noch im Auge. Und deswegen spricht er zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Gott will Mose wahrscheinlich hier keinen Vorwurf machen, sondern er sagt, Mose, lass mal das schreien. Gebetet hast du jetzt an dieser Stelle mal genug. Jetzt geht doch bitte einfach mal weiter, wie ich es gesagt habe. Ja, eure Aufgabe ist jetzt gehen. Und insofern stille sein. Ja, du musst jetzt nicht für den Erfolg sorgen. Du musst jetzt nicht auf die Idee kommen, was machen wir denn alles noch. Mach einfach mal, was ich dir gesagt habe. Und dann machen wir da mal einen Weg. Ja, du hast deinen Stab, den streckst du dem Meer entgegen, dann weicht das. Das kann auch mit einem Naturereignis zu tun haben, wie auch die Plagen. Die haben alle irgendwo Anschluss an ein Naturereignis. Nur das Interessante ist, dass Gott den Zeitpunkt setzt, wann es geschieht und dass Gott auch den Zeitpunkt setzt, wann es wieder aufhört. Und so ist es auch beim Meer. Also ist es Gottes Handeln da drin. So ist es auch bei dem Meer. Das Volk geht jetzt durch. Es muss also irgendwas passiert sein. Und die Ägypter gehen auch durch. Die haben ja den Weg auch gesehen. Die also voll hinterher. Und dann sorgt Gott dafür, indem er die Wolken- und Feuersäule versetzt, die ja Zeichen seiner Gegenwart ist, dass die Ägypter nicht weiterkommen, aber das Volk ans Land kommt. Wie das wohl gewesen ist, als sie da durchgegangen sind, das kann man ein bisschen nachvollziehen, wenn man Gottes Handeln schon mal erlebt hat, wo es eigentlich keinen Weg mehr gab. Dann kann man so ein bisschen was davon, das sieht ganz anders aus bei uns heute. Aber man kann das erleben, ihr Lieben, wenn man es drauf ankommen lässt. Und dann gehen die Ägypter hinterher. Und jetzt kann man das überhaupt nur irgendwie auf dem Hintergrund nachvollziehen, dass eben die Ägypter sich mit ihrem Handeln gegen Gott gestellt haben. Ja, der Pharao mit seinem Anspruch, Gott zu sein, eine direkte Konfrontation mit Gott eingegangen ist und deshalb jetzt dann die Ägypter sterben, weil Gott das Wasser wiederkommen lässt, als Israel trockenen Fußes an Land ankommt. Da kommt der Wind wieder und die Ägypter kommen um. Man müsste fast sagen, in ihrem Wahn. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Wo kein Weg ist, deshalb ist uns das ja überliefert. Das soll deutlich werden. Es wird hier nicht die Frage verhandelt, ob es Gott erlaubt ist, so mit Menschen umzugehen. Die können wir gerne mal besprechen, diese Frage. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich stelle mich da gerne auch persönlich jeder Frage, aber darum geht es hier nicht. Es geht jetzt hier darum, Gott macht den Weg frei, auch wenn sich Gegner auftun. Israel soll geradeaus aufs Wasser zugehen und in dem Moment, wo sie es tun, macht es Platz. Und nicht schon vorher, so nach dem Motto, guck doch mal, das wird alles schon klar gehen, na, hinterher mache ich wieder zu und das, alles in Ordnung, kannst schon mal gehen. Nein, Gott sagt, geh los. Und die Frage ist, ob du es wagst, auch in deinem Leben. Und er macht den Weg frei, sobald du gehst. Das gilt, wenn du keinen Ausweg mehr weißt. Das gilt auch, wenn du an den tiefsten Ort menschlicher Verzweiflung geführt wirst. Wenn Gott dich nämlich mit seinem Wort in der Bibel so treffen konnte, dass du entdeckst, sag mal, wieso geht Gott eigentlich nicht mit mir wie mit den Ägyptern um? Ich bin doch genauso einer, der sich gegen Gott stellt und meint, er wäre der Herr in seinem Leben und stellt sich an Gottes Platz. Meint, ich wäre der Mittelpunkt des Lebens und wundert sich, dass nicht alle sich um mich drehen. Ja, deshalb gehen doch unsere Beziehungen kaputt. Unsere Ehen, unsere Freundschaften, alles Mögliche, Nachbarschaften. Ja, weil da Götter gegeneinander kämpfen und es kann bei Göttern immer nur einen geben. In unserem Leben ist es immer wieder zu entdecken, dass unser menschliches Herz voll Misstrauen gegen Gott ist. So wie Martin Luther gesagt hat, dass der Mensch es nicht ertragen kann, dass Gott Gott ist. Das ist bei den Ägyptern das Problem gewesen. Aber sind wir da anders? Das ist der tiefste Punkt der Verzweiflung, an den Gott uns führen will. Da führt er uns hin, dass wir das entdecken und dass es keinen Weg mehr vor, keinen Weg mehr zurück gibt und man auch nicht links und rechts ausbrechen kann, sondern dass es da steht. Ich wünsche dir, dass du an diesen Punkt kommst, dass du entdeckst, wenn es darum geht, dass Gott mich zu sich in die Ewigkeit nimmt, dann habe ich keine Chance. Da ist nichts zu machen. Und dass man mal aufgibt, es immer selber zu probieren, indem man so tut, als sei alles in Ordnung, indem man nochmal hier eine gute Tat jeden Tag oder so irgendwie versucht, sich zu verbessern. Hör mal auf, an dir rumzubasteln. Halt es bitte einfach aus. Gott hat dich dahin geführt. Es ist nichts schiefgegangen, wenn du merkst, Mensch, jetzt bin ich schon 20 Jahre lang oder 10 oder 2 mit Jesus unterwegs und es ist immer noch nicht besser mit mir geworden. Wie soll denn das bloß werden? Das kann ja gar nicht sein. Genau, so ist es. Und da kommt Gott runter, begibt sich in unsere Gestalt, in seinen Sohn Jesus Christus und begibt sich in unsere Verhältnisse und lässt sich an die Stelle hängen, an der wir hätten hängen müssen. An dem Kreuz, wo man stirbt, wenn man von Gott verflucht ist, weil man sich gegen Gott gestellt hat. Da hing der Sohn Gottes und schreit die Verzweiflung raus und die Finsternis. Und vor allem trägt er sie. Gott hat nicht nur die Ägypter besiegt. Er besiegt auch alles, was sich gegen uns stellt. Und er hat den Tod besiegt und die Sünde, dieses Misstrauen gegen Gott und den Teufel. Und das zweifelnde Volk, das es nicht für möglich hält, wird doch Zeuge davon, dass Gott sie rettet und alles gut macht. Auch auf den Umwegen, gerade auf den Umwegen. Und auch gerade dort, wo es für sie völlig aussichtslos war. Da bleibt nur noch das Staunen über Gott. Das kommt als drittes dann auch in einem Lied zum Ausdruck, das die Israeliten geschrieben haben. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Der Herr wird König sein, immer und ewig. Erinner dich doch mal dran, wie Gott dir begegnet ist. Glaub's ihm doch, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Weil du sonst nicht leben könntest. Am Ende werden sowieso sich alle Knie vor Gott beugen. Und der Himmel wird voll sein vom Jubelgesang, wie gut Gott es gemacht hat. Fangen wir doch schon mal an. Wenn Gott dich führt, führt er dich richtig? Sind Schwierigkeiten der Weg, auf dem er dir begegnen will? Kannst du erfahren, wie gut er zu dir ist? Deshalb folge ihm, wohin er dich führt. Und lasst uns Gott Loblieder singen. Amen.